Wolfgang Kraska ist mein ganzer Name und wir haben 4 erwachsene Kinder, von denen einer bereits bei Jesus im Himmel ist. Und von den verbliebenen 3 Kindern haben wir 8 Enkel zwischen 2 und 15. Ich hoffe, das stimmt einigermaßen. Ich habe angefangen, also ich komme nicht aus einem christlichen Hintergrund, das erzähle ich aber nicht im Detail, war Jugendpastor in der Freien Evangelischen Gemeinde Lüdenscheid, 4 Jahre, dann war ich 10 Jahre in Hamburg-Saase, anschließend 13 Jahre in Witten auf dem Gelände, wo ja auch der Bundesverlag, das Bundeshaus und einige andere Einrichtungen sind. Und da hörte ich natürlich hier zum gleichen Kreis und von daher war ich schon früher gelegentlich in Münster. Also ich weiß auch, dass einige mich von früher kennen und ich kenne das Haus und sogar das alte Haus eben auch aus dieser Zeit. Danach war ich dann nochmal 14,5 Jahre in Karlsruhe, wo wir jetzt auch so in der Nähe von Karlsruhe, direkt an der Messe wohnen, also beim Willow-Kongress, gehe ich dann als Letzter und gehe in der Mittagspause zum Mittagsschläfchen nach Hause. Das Thema Gebet beschäftigt mich eigentlich ein Leben lang. Und zwar deswegen, weil ich es faszinierend und frustrierend immer wieder erlebt habe. Faszinierend, was es an Verheißungen gibt, aber auch, was ich an positiven Erfahrungen gemacht habe mit dem Gebet und gleichzeitig auch an Dingen, die sich nicht erfüllt haben. Auch beim Tod unseres Sohnes, er hat Suizid begangen, haben wir gebetet wie die Weltmeister und Freunde für uns mit. Und Gott hat nicht eingegriffen und viele andere Situationen auch. Und ich denke, es gibt viele hier, die ähnliche Situationen erlebt haben, ähnliches kennen. Diese Spannung, ja, beten ist was Tolles, aber beten ist auch irgendwie was Geheimnisvolles. Und es gibt Sätze, die mich immer auch irritiert haben. Das fängt mit einem biblischen Satz an, den wir gleich nochmal betrachten werden. Euer Vater im Himmel weiß alles, was ihr braucht, wie ihr ihn bittet. Ja, warum bitteschön soll ich denn dann beten, wenn der Vater im Himmel sowieso alles weiß? Oder auch in der Gemeindearbeit gab es so einen Satz, wo viel gebetet wird, passiert viel. Meine Erfahrung ist, es stimmt nicht. Ich kenne Gemeinden, da wird gebetet und gebetet und die Gemeinde stagniert und nichts passiert. Und ich habe Gemeinden erlebt, wir in Karlsruhe gehören auch selbst dazu, da hat es nicht einen Tag eine Gebetsstunde gegeben und Gott hat gesegnet, dass die Schwarte gekracht hat. Er hat sich einfach nicht an diese menschlichen Regeln gehalten, dass nur dort zu segnen ist, wo viel gebetet wird. Gott macht es einfach, wie er will. Unverschämt, nicht wahr? Oder so ein anderer Satz. Beten bewegt den Arm Gottes. Ich dachte, das ist ja furchtbar. Da sitzt Gott, ist lethargisch, passiv. Er guckt sich das Leid an. Die Menschen gehen kaputt und Gott tut nichts. Und dann kommen die Beter und wie mit einer Hydraulik durch ihre Gebete bewegen sie den Arm Gottes. Und wenn genug gebetet wird, dann erst und dadurch bewegt Gott seinen Arm. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein schräges Gottesbild? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist nicht der Gott, den ich aus der Bibel kenne. Man hat ja gesagt, dass ich gerne provoziere. Ich löse das zum Schluss auch nochmal auf. Also laufen Sie nicht gleich weg. Ich sage auch noch ein paar positive Dinge dazu. Aber ich finde es wichtig, sich dieser Spannung zu stellen, weil ich das wirklich in meinem Leben als Christ und Pastor gelernt habe. Über Widersprüchlichkeiten, die einem zu schaffen machen, darf man nicht hinwegschlurfen. Sondern es ist oft der Spalt, wo man den Hebel ansetzen muss, um einen Schatz zu heben. Darunter, wenn die Platte sich bewegt, entdeckt man das Gold. Und es lohnt sich. Davon bin ich fest überzeugt. Fündig geworden bin ich in der Einleitung zum Vater Unser in Matthäus 6, 1 bis 18. Wir meinen ja, das Vater Unser ist ein zentraler Text in der Bibel. Das ist er eigentlich nicht. Das Vater Unser ist die Fußnote. Eine Anmerkung zu einem größeren Textzusammenhang. Und dieser Textzusammenhang, den könnte man überschreiben vom Echtsein. Jesus erzählt 3 Geschichten, die alle wie Strophen in einem Lied identisch aufgebaut sind. Da geht es in Vers 1 bis 4 um das Spenden, in Vers 5 bis 13 um das Beten und schließlich auch um das Fasten. Und immer ist dieser gleiche Gedanke da. Wenn du spendest, dann mach das nicht mit großem Geklingel, dass die Leute das merken. Das war damals so und das ist heute auch so. Unsere Pfadfinder haben 2.500 Euro von den Stadtwerken bekommen, öffentlichkeitswirksam mit einem großen Scheck, 1 Meter mal 70 Zentimeter, wurde öffentlich überreicht. Konnte man in der Zeitung sehen, wie großzügig die Stadtwerke sind. Und das ist auch manchmal bei Christen so, dass da viel Geklapper und Geklingel beim Spenden ist. Und Jesus sagt, da soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Das ist übrigens der einzige Punkt, wo die rechte Hand nicht wissen soll, was die linke tut. Sonst ist es schon ganz gut. Und Jesus sagt jedes Mal, der Vater schon ins Verborgene und er wird entsprechend lohnen. Und wer großes Geklapper und Geklingel macht, der hat seinen Lohn dahin. Der hat schon Applaus bekommen von den anderen, die sagen, boah, ist das ein großzügiger Spender, toller Typ. Also er hat wirklich ein Herz für die Sache Gottes oder was weiß ich, für soziale Anliegen. Und Jesus sagt, freu dich dran, das ist dein Lohn, dass die anderen dich toll finden. Aber bitteschön, mein nicht, du kriegst nochmal Lohn. Mein nicht, dass das Gott auch nur im aller geringsten beeindrucken würde. Niemals. Du hast deinen Lohn dahin. Und so ist es auch beim Fasten. Da kriegt man heute keine Punkte mehr für, aber damals schon, zur Zeit Jesu. Also das waren ganz vorbildliche, großartige, beeindruckende Typen, die gefastet haben. Und damit das auch alle mitkriegten, wuschen die sich nicht, trugen entsprechende alte Kleidung. Vermutlich nahmen sie kein Deo und man roch es und sah es schon auf 100 Meter, jemand, der fastet. Und Jesus sagt, wenn du fastest und das für Gott tust, dann wasch dich, zieh dich ordentlich an und nimm einen Deo-Stift und dein Vater im Himmel wird es dir lohnen. Ansonsten werden die anderen dich toll finden, aber du hast deinen Lohn dahin. Zweimal Lohn gibt es nicht. Gott wird darauf nicht reagieren. So, und jetzt kommen wir zu unserem Thema heute, zum Beten. Das schauen wir uns genauer an. Da geht es nämlich um das Gleiche. Wie gesagt, wie ein Lied mit entsprechenden Strophen. Sie haben ihren Lohn schon empfangen, denn der Vater schaut in das Verborgene und dementsprechend wird er es lohnen, auch beim Beten. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich lese Matthäus 6, 5 bis 9. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter, wie die Heiden es tun. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und dann kommt jetzt wie so eine Bridge im Lied das Vaterunser. Und dann geht es mit dem Kerngedanken weiter, nämlich über das Fasten. Aber so sollt ihr beten, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich glaube, das Geheimnis besteht darin, dass wir die Beziehungsebene und die Sachebene unterscheiden müssen. Ich denke, wir alle kennen das. Wir reden mit jemandem und der geht uns furchtbar auf den Keks. Und der redet wie eine Sprechmaschine und redet dummes Zeug. Und wir sind freundlich und sagen, ja, ja, ach, wie schön, ach, wie interessant. Was für ein Glück, dass der nicht weiß, was in unserem Innern vorgeht. Jetzt stellt euch mal vor, er könnte das sehen, er kriegte das mit, was wir reden und was wir im Innersten wirklich empfinden. Der könnte in unser Herz schauen. Ich glaube, es gäbe so viele peinliche Situationen, dass wir den Mund gar nicht mehr auftun würden. Genau das passiert aber bei Gott. Wir reden und Jesus sagt, der Vater schaut ins Herz. Der guckt ins Verborgene. wir meinen, die Tonspur sei wichtig, das, was wir an Gott senden, was wir formulieren, was wir an Worten machen. Jesus sagt, kannst du völlig vergessen. Völlig belanglos. Worte sind das Allerunwichtigste beim Beten. Interessiert Gott sowieso nicht, braucht Gott auch nicht. Der hat einen Scanner, mit dem scannt er dein Herz. Er guckt ins Herz, ins Verborgene. Und jetzt stell dir vor, da hört Gott einen fromm labern und plappern und immer dieselbe Platte. Und er lobt Gott und preist Gott und Gott guckt ins Herz und sieht, das ist ja ein hartgesottener Egoist, dem geht es ja nur um sich, kein bisschen um Gott. Der bittet, dein Wille geschehe und im Herz sieht Gott, mein Wille geschehe, Gott. Ach, lass doch meinen Willen geschehen. Der bittet, dein Reich komme und Gott schaut ins Herz und sieht, der will ja nur sein Reich verwirklichen, seine kleine bürgerliche Existenz aufpolieren und der tut so, als ging es ihm um Gott. Ein Heuchler par excellence. Und Jesus sagt, du hast deinen Lohn kassiert. Glaub doch nicht, dass Gott davon halbwegs beeindruckt ist. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Worte geben nur dem Form, was im Inneren passiert. Es sind Formulierungen. Aber wehe uns, wenn das frommes Gewäsch ist. Und ich denke, wir alle stehen in der Gefahr, auch gerade in Gebetsgemeinschaften, in Gemeinden. Während die anderen beten, überlege ich schon mal, was kann ich denn gleich mal sagen? Ach, jetzt hat er mir das gerade weggebetet, so ein Mist auch. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Das hat mit Gebet 0, nichts zu tun. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass Gott das auch so wertet. Dass er genau sagt, ja, der hat jetzt in der Gemeinde ein paar Punkte gesammelt als frommer Beter, aber Gott interessiert es wirklich gar nicht, weil es gar nicht um ihn ging. Ich habe das mal grafisch hier ein bisschen aufbereitet. Wir meinen, wenn wir beten, senden wir etwas zu Gott. Gott hört das und dann reagiert er und erfüllt unsere Bitte. Er reagiert auf unser Anliegen. Jesus sagt, das stimmt nicht. Jesus sagt, das ist so. Wir senden etwas zu Gott und bevor Gott reagiert, guckt er nochmal zurück. Guckt in unser Herz, was da wirklich abgeht. Und dementsprechend, was er im Herzen sieht, reagiert er. Nicht dementsprechend, was er hört, sondern dementsprechend, was er sieht im Verborgenen, reagiert er. Und dazwischen können Welten liegen. Ich denke, das ist klar. Es hängt zusammen mit dem Unterschied zwischen Sachebene und Beziehungsebene. Beziehungsebene ist die Art, wie Kinder beten. Sie haben einen Wunsch. Ich möchte dem Vater begegnen. Christen beten auch so. Also wenn Kinder ein Problem haben, kleine Kinder vor allem, große kommen dann schon auf der Sachebene und sagen, Papa, ich brauche mehr Taschengeld, so geht es nicht. Aber Kinder wissen gar nicht genau, was sie brauchen, was sie wollen und so weiter. Sie müssen mit ihren Freuden, mit ihren Nöten, ihren Problemen einfach bei Papa und Mama sein. Es geht um Beziehung. Sie wollen ganz nah dabei sein. Und so beten die Kinder Gottes auch. Sie möchten Gott begegnen. Das Wichtigste in meinem Leben, meiner Situation ist, ich brauche jetzt Gottes Nähe. Alleine kriege ich das nicht gebacken, alleine stehe ich das nicht durch. Ich muss jetzt einfach nah bei Gott sein. Und das ist etwas sehr Intimes, etwas Verborgenes, etwas, was im Innersten geschieht. Ich kuschel mich bei Gott ein, es ist heilig, es ist etwas ganz Spezielles. So beten Kinder und so beten Kinder Gottes. Und davon zu unterscheiden ist das Beten der Heiden. Sie sind auf der Sachebene. Ich möchte mein Ziel erreichen. Ich habe einen Wunsch, ich habe hier eine To-Do-Liste für Gott mitgebracht, alles wichtige Probleme und Gott möge die jetzt bitte abarbeiten, damit mein Wille geschieht und mein Reich kommt. Wie auf der Erde soll das auch im Himmel jetzt doch so sein. Sachebene, ich will mein Ziel erreichen. Und Jesus sagt, das ist typisch für Heiden. Die Heiden meinen, sie erreichen ihr Ziel, wenn sie die richtigen Worte machen, wenn sie viel Worte machen, sich vielleicht noch peitschen dabei oder irgendwelche Rituale. Und entschuldigt bitte, es gibt auch viele Christen, die beten heidnisch. Ich provoziere nochmal. So dieser Gedanke, wenn wir 7 Tage, 24 Stunden lang beten oder genug beten, dann bewegt sich der Arm Gottes. Das kann sehr, sehr heidnisch sein, wenn dahinter die Vorstellung steckt, wenn wir es richtig machen, wenn wir die richtige Methode haben, dann funktioniert Gott auch. Dann öffnet sich das Sesam oder bewirkt das Sesam öffentlich, dass sich die Tür auftut und Gott mich mit Segen überhäuft, so wie ich es mir erhofft habe, wie ich es mir wünsche. Ich bin der Beste, der Schönste, der Klügste, der Erfolgreichste. Ach, was bin ich ein gesegneter Mensch. Das ist die Sachebene. Ich möchte mein Ziel erreichen. Und dann meine ich, die Menge der Worte ist entscheidend. Ich rede auf Gott ein, dass die Schwarte kracht, plapper wie die Heiden. Und es geht gar nicht um Gott, sondern es geht um mich. Hier sind wir am Kern der Frage nach dem Gebet. Geht es mir um die Personenebene? Bete ich wie ein Kind Gottes oder bete ich wie ein Heide, der seine Ziele erreichen will, der Gott vor seinen Karren spannt? Und das lässt Gott nicht mit sich machen. Das kann man sich völlig sparen. Dann kannst du auch zur Glühbirne beten. Das ist völlig egal. Das Beten der Kinder Gottes ist ein ganz großes Privileg. Es ist ein Stück vom Paradies. Adam und Eva vor dem Sündenfall waren mit Gott im Gespräch. Sie gingen dort ein und aus und Gott sprach zu ihnen. Sie waren in der Nähe Gottes und das machte eben das Paradies aus. Das Paradies ist nicht durchs Schlaraffenland gekennzeichnet, dass es da von allem überreich zu essen gab und so tolle Fernsehprogramme oder sonst irgendwas. Das Paradies war von der Nähe Gottes gekennzeichnet. Aufatmen, geborgen sein, zufrieden sein, glücklich sein in der Gegenwart Gottes. Und das ist das Anliegen Jesu. Du kannst wieder ein so vertrautes Verhältnis zu Gott haben. Du kannst zu Gott wieder, man fasst es nicht, Papa sagen, Vater sagen, Vater im Himmel. Das ist für uns das Allerselbstverständlichste von der Welt. Wir meinen ja alle, wir seien Kinder Gottes, was überhaupt nicht stimmt. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir können Kinder Gottes werden. Aber Jesus sagt, ihr dürft Gott als Vater anreden. Man muss sich das mal klar machen vom Judentum her. Die Juden wagten Gott, den Namen Gottes überhaupt nicht auszusprechen. Der Name Yahweh hat keiner in den Mund genommen. Aber Gott war viel zu heilig, viel zu weit weg. Und jetzt schaltet Jesus um von 0 auf 100. Gott ist überhaupt nicht ansprechbar. Gottes Name ist nicht aussprechbar. Und jetzt sagt Jesus, ihr dürft zu Gott Papa sagen. Abba. Betonung auf der zweiten Silbe. Es gibt auch Abba, aber das ist eine schwedische Popgruppe. Das ist was anderes. Also, ihr dürft zu Gott Papa sagen. Oder ich sage lieber Vater, weil der Begriff Papa für mich durch meinen irdischen Vater besetzt ist. Aber das ist ganz wichtig, uns klar zu machen, was für ein Wechsel das ist. Unaussprechbarer Name Gottes und jetzt die höchstdenkbare Nähe. Und damit geht Jesus zurück auf die Situation des Paradieses. Ihr dürft mit Gott wieder in eine Beziehung treten, so wie Adam und Eva das auch im Paradies hatten. Das war der Urzustand. Wir wissen, dass wir diese Gotteskindschaft durch den Sündenfall verloren haben, die Herrlichkeit, schreibt Paulus, die Gott uns ursprünglich zugedacht hatte. Und durch Gott, durch Jesus Christus, können wir wieder Gottes Kind werden. Allen, die ihn aufnahmen, denen ergab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das sind wir nicht normalerweise. Wir sind Adoptivkinder Gottes, wenn wir mit Gott ins Reine kommen durch Jesus Christus. Und das ist genauso rechtlich gültig vor Gott. Aber es gibt nur einen einzig geborenen Sohn Gottes, der von seiner Genese her Gottes Sohn ist. Das ist Jesus Christus. Wir können Gottes Kinder werden. Das ist aber eine gewaltige Sache. Schon Adam und Eva taten sich damit schwer. Und auch viele Menschen tun sich damit schwer. Papa, ach, Jesus ist so ein toller Kumpel. Gott ist wie so ein lieber Papa. Aber Jesus sagt, das ist nicht alles. Es ist der Vater im Himmel. Und das heißt, Vater ist letztlich etwas, was wir von dieser Erde her kennen, aus unseren familiären Beziehungen. Aber der Vater im Himmel ist noch was anderes, weil Gott einmalig ist. Es ist eine Annäherung, weil wir anders uns Gott gar nicht nähern können. Eine Annäherung zu sagen, Vater, Papa. Aber Gott ist immer noch anders, er ist der Vater im Himmel. Das war auch im Paradies das Problem. Die Schlange sagt, es ärgert euch, Adam und Eva, es ärgert euch, dass ihr nicht wie Gott seid, nicht wahr? Da gibt es doch einen Unterschied. An dem Tag, wo ihr von dieser Frucht esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott sein. Der letzte Unterschied fällt weg. Und dadurch haben sie das Paradies verloren. Also, diese Spannung auszuhalten, ich bin mit Gott in einer ganz einmaligen, wunderbar vertrauensvollen Beziehung. Und trotzdem ist er Gott. Ist er noch was anderes? Es gibt einen Abstand, es gibt etwas ganz Exklusives. Das hängt damit zusammen, dass er auch nicht nur der Papa ist, sondern der Vater im Himmel. Und deswegen lehrt Jesus seine Jünger beten und sagt, geheiligt werde dein Name. Ich weiß nicht, ob jemand darüber nachgedacht hat, welcher Name soll denn da eigentlich geheiligt werden? Elohim oder Yahweh oder sonst irgendwas? Nein, der Name, die Anrede, die Jesus Sekunden vorher offenbart hat. Vater, Vater im Himmel. Wenn du das vernünftig gebrauchen willst, da musst du dir am Anfang deines Betens klar machen, der Name ist ganz exklusiv, geheiligt. Heilig ist im biblischen Sprachgebrauch etwas, was für Gott reserviert ist. Es gab im Alten Testament Kleidungsstücke, Gegenstände, Töpfe, Häuser und so weiter, die gehörten nur Gott, waren für nichts anderes zu gebrauchen. Und Jesus sagt, du sollst mit der Papa-Anrede zu Gott in einer exklusiven Weise umgehen, wie du das sonst nichts auf der Welt tust. Dieses Gespräch mit Gott, diese Beziehung zu Gott ist einmalig. Es gibt keine wirkliche Parallele dazu. Auch die Anrede Papa ist nur eine Annäherung. Du sollst den Namen gleichzeitig heiligen. Das ist die Schwierigkeit. Diese Nähe und die Heiligkeit, die Distanz gleichzeitig zu wahren. Und das heißt, dass ich gleichzeitig zu Gott komme, erwartungsvoll wie ein Kind, wirklich seine Nähe suche und ganz großes Vertrauen in seine Liebe habe. Ich muss ihm nichts vorspielen, ich muss nichts verbergen. Er kennt das ohnehin. Er schaut in mein Herz und sieht, was da vorgeht. Ich kann wirklich eine Offenheit haben, die ich nicht einmal von meinem Ehepartner, nicht einmal von meinen leiblichen Eltern haben kann, weil er der Vater im Himmel ist. Ich kann mit meiner ganzen Existenz roh und nackt zu ihm kommen. An keiner Stelle sonst kann ich das. Und gleichzeitig tue ich das immer staunend und dankbar, betroffen darüber, dass Gott so ist, voller Ehrfurcht und voller Respekt, was das für ein Geschenk ist, was das für ein Privileg ist. Und zur Liebe Gottes kommt für mich die Macht Gottes. Ich sehe beides. Da ist die Liebe, aber da ist auch das Vermögen, die Macht Gottes. Was nützt mir ein liebevoller Papa, der es auch nicht schafft, der es auch nicht weiß, der es auch nicht hinkriegt? Aber mein Vater im Himmel, der hat tatsächlich alles drauf, der kann jedes Problem lösen. Der hat die Macht, der hat die Welt erschaffen und er hält die Welt bis heute in seiner Hand. Das gilt es auszutarieren. Nähe und Distanz und nicht gegeneinander zu verrechnen. Ja, Gott ist mir so ein bisschen nah, aber so, eigentlich ist er auch richtig fremd. Und Gott ist so ganz erhaben, aber gleichzeitig gehe ich mit ihm auch um wie ein dummer Kumpel, dem ich überlisten kann, dass er mir meine Wünsche erfüllt und mir die Möbel stellt oder sonst irgendwas. Ich halte diese Spannung wirklich voll aus. Und ich denke, es geschieht am ersten so die Ausrichtung, im Lobpreis und in der Anbetung. Für mich wird da, wenn es wirklich Lobpreis und Anbetung ist, wird das bewegt und meditiert. In einer guten Lobpreiszeit kommt beides zum Ausdruck. Mein Vertrauen, meine kindliche Beziehung und das Staunen über die Größe Gottes und über das Geschenk, dass ich beten kann. Für mich sind das ganz seltene Momente. Also wir haben noch lange nicht Lobpreis und Anbetung, wenn wir 3 Lobpreislieder singen. Aber Gott kann das schenken, kann es auch an anderer Stelle schenken, in der Natur oder im stillen Kämmerlein, dass ich davon ergriffen bin, dass ich bewegt bin, begeistert bin. Meine Güte, was ist das wunderbar, ist das schön, dass ich Gottes Kind bin und über alles mit ihm reden kann, dass ich in seiner Gegenwart sein kann. Also, beten ist ein Privileg, ist das Bitten um himmlische Zustände, um Zustände wie im Paradies. Und nochmal, Adam und Eva waren nicht Gott gleich, aber sie waren Gott ganz, ganz nah. Ich habe gesagt, es ist heidnisch zu denken, Gott, beten bewegt den Arm Gottes. Ich denke, wir können das jetzt auflösen. Beten bewegt das Herz Gottes. Gott schaut ins Herz. Und das geht von Herz zu Herz sozusagen, von meinem Herz zu Gottes Herz. Und Gott sieht, was mich bewegt. Er sieht mein Vertrauen, er sieht meine Angst, er sieht meine Liebe, meinen Glauben oder auch das Gegenteil davon. Und daraufhin reagiert Gott. Das dürfen wir wissen und glauben. Und er reagiert so, wie er es für richtig hält, in seiner Liebe und seiner Weisheit. Und dann kann ich das hinnehmen, was passiert. Aber ich sage nicht, es gibt ja keinen Gott, der hat meine Gebete gar nicht erhört. Sondern ich bin in allen Prozessen, in Enttäuschung, in Frustration, in Schmerzen, bin ich mit Gott unterwegs, in seiner Nähe und Gegenwart. Und ich halte die Spannung aus, auch Schweres und Unbegreifliches. Das war für uns ja die Lektion, die wir beim Suizid unseres Sohnes gelernt haben. Es war ein Geschenk Gottes, was ich so im Nachhinein so sagen kann, dass wir nie an Gott gezweifelt haben. Obwohl vieles unbegreiflich war und unglaublich schmerzlich war. Aber wir haben nie an Gott gezweifelt, weil wir diesen Prozess in seiner Gegenwart, wenn man so will, im Gebet erlebt haben. Beten bewegt das Herz Gottes, aber nicht den Arm Gottes. Und jetzt muss man über das Vaterunser nochmal nachdenken. Ihr habt das ja auch so schön miteinander gebetet. Ich mache meine Steuererklärung inzwischen über meinen Elster. Aber früher habe ich sie auf Papier gemacht. Und da gab es immer so eine schöne Ausfüllhilfe dabei. Und da stand dann drin, Name, Mustermann, was weiß ich, Ulrich in der Musterstraße, in Musterstadt und so weiter. Jetzt stellt euch mal vor, ich mache meine Steuererklärung und fülle das aus. Name, Mustermann, Straße, Musterstraße, Musterstadt. Habe ich mustergültig ausgefüllt, nicht wahr? Habe alles richtig gemacht, oder? Alles falsch gemacht. Ich habe nicht verstanden, dass es eine Ausfüllhilfe ist und es nicht darum geht, das einfach zu übertragen. Das Vaterunser ist eine Ausfüllhilfe. Es will uns im Beten anleiten. Das wäre jetzt eine zweite Predigt, mindestens das auszulegen, was heißt das denn, dein Reich komme, oder unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sollen nicht runterbeten, unser tägliches Brot gib uns heute. Sondern wir kriegen gesagt, du darfst um dein tägliches Brot, um deine physische, um deine soziale Existenz beten. Das gehört in die Gegenwart Gottes, das interessiert Gott. Und es ist das Fatale, dass die große Anti-Plapper-Kampagne Jesu gegen das Plappern der Heiden, wo er als Gegenpol zum Plappern der Heiden das Vaterunser als Ausfüllhilfe gibt, dass das Vaterunser das meistgeplapperte Gebet der Welt und der Weltgeschichte ist. Grausig. Schlimmer kann man die Bibel nicht verkehren und missverstehen. Im Mittelalter oder in großen Teilen der katholischen Kirche, ja bis heute noch, zur Buße bete ich dann 10 Vaterunser, dann ist die Sache abgearbeitet. Pervers, schlichtweg pervers. Ich habe nicht verstanden, um was es geht. Und auch in unseren Gemeinden oder in Kirchen, wenn der Vater unser einfach so runtergebetet wird, man meint, der liebe Gott freut sich, dass wir ihm ein Gedicht aufsagen, haben wir nichts verstanden von dem, was Beten ist. Aber deswegen gefällt mir dieses Lied vom G5 so gut, was wir ihn gesungen haben. Wenn mein Herz nicht weiß, was es beten kann, wenn mir nichts mehr einfällt, dann ist es manchmal wirklich eine Hilfe. Und ich finde mich darin wieder, ich weiß es selbst nicht. Und dann kann ich natürlich auch das Vaterunser beten. Aber es zu verstehen als, ja, als eine Formulierung, von der Gott erwartet, dass wir sie ihm immer wieder mal aufsagen, ist ein ganz grottenschlimmes Missverständnis dessen, was im Neuen Testament steht. Prüft es nach. Ob ich das sage, dann könnt ihr es vergessen, oder ob es da steht. Also, nur kurz noch. Vater im Himmel, wenn ich so bete, dann heißt das, ich wünsche mir diese einmalige Beziehung, wie sie ein Kind hat, und ich möchte die Spannung durchhalten, dass du trotzdem der Vater im Himmel bist. So möchte ich vor dir stehen. Geheiligt werde dein Name. Ich möchte Nähe und Distanz wagen. Ich möchte ganz vertrauensvoll leben, alles von dir erwarten und doch nicht einfach dich nur vor meinen Karren spannen, damit mein Leben gelingt. Dein Reich komme. Es geht nicht um mich, meine bürgerliche Existenz, um die nächste Klausur und die nächste Krankheit, die bewältigt werden muss. Ich weiß ja dich, du weißt das ja alles, bevor ich dich drum bitte. Es geht darum, dass deine Macht, deine Herrlichkeit sich in mir verwirklicht. Mein Leben soll ein bisschen dein Reich widerspiegeln. Und wie du das machst, überlasse ich dir. Ich darf dir auch meine Wünsche nennen, ganz klar. Wäre schön, wenn ich dich auf diese Weise ehren darf, dass ich, was weiß ich, super durch die Klausur komme. Darf ich alles beten? Aber ich bin offen für Gottes Weg und Führung. Dein Wille geschehe. Ich bin bereit, mich auf Gott im Alltag einzulassen. Also, beten ist das elementare Leben mit Gott. Beten ist nicht eine Maßnahme, die ich als Christen auch noch tue. Als Christ bete ich zum Frühstück und zu den Mahlzeiten und vielleicht abends und morgens noch. Und wenn ich dann auf 15 Minuten komme, habe ich meine Pflicht erfüllt. So wie die Oma erwartet, dass die Enkel mal vorbeikommen, damit dann kriegen sie das Taschengeld oder sonst was. Sondern beten ist die Urform des Christseins. Kommunikation mit Gott. Mit Worten, ohne Worte. In der Badewanne, an der Ampel und im Gemeindehaus und im stillen Kämmerlein. Überall geht das. Und das macht das Leben zum Abenteuer. Ich bin immer zu zweit unterwegs. Ich bin immer mit Gott unterwegs. Und das ist eine spannende Erfahrung, weil sie unberechenbar ist. Und sie bringt mich in eine Grundausrichtung, in der ich geborgen und zuversichtlich und mutig in dieser Welt leben kann. Ich lasse das einen kleinen Moment stehen, dass jeder noch mal drüber nachdenken kann und will es dann noch mit einem lauten Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, was ist das für eine gewaltige Aussage, dass du uns liebst, dass du uns gewollt hast und dass du mit uns unterwegs bist. Und dass du Interesse hast an unserem Leben und dass wir unser Leben vor dir ausbreiten dürfen und dass du alles weißt, bevor wir dich bitten und dass du dich einmischst und wirkst, so wie es richtig ist. Wir leben in dieser Welt und wir vergessen das immer wieder und drehen uns um uns selbst. Und deswegen wollen wir uns das immer wieder auch sagen lassen. Du bist unser Vater im Himmel. Ja, und wir wollen deinen Namen heiligen, damit dein Reich sich unter uns ausbreitet in unserem persönlichen Leben und in dieser Welt, dass dein Wille geschieht, so wie das im Himmel ist, soll es auch in meinem Leben sein. Amen.